2. Mose 12. Ich genieße diese Zeit und freue mich, dass Sie sich die Zeit auch genommen haben für diese Bibelfreizeit. Es ist was Wunderbares, was wir hier genießen auf der Langen Steinbacher Höhe und freuen uns immer an der ganzen Arbeit, die hier geschieht. Es ist wirklich ein Geschenk. 2. Mose 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron in Ägyptenland: Dieser Monat soll bei euch der erste Monat sein, und von ihm an sollt ihr die Monate des Jahres zählen. Sagt der ganzen Gemeinde Israel: Am 10. Tag dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Wenn aber in einem Haus für ein Lamm zu wenige sind, so nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, bis es so viele sind, dass sie das Lamm aufessen können. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Von den Schafen und Ziegen sollt ihr es nehmen und sollt es verwahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Es ist so wunderbar, wie diese Feier nicht bloß eine Hausfeier ist. Bei unseren Hauskreisen ist es ja oft die Gefahr, dass man sich ganz isoliert von der übrigen Gemeinde. Aber in Israel war das schön zur gleichen Zeit in allen Häusern und darum eine ganz große Einheit und Gemeinschaft. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen in den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Ihr sollt es weder roh essen noch mit Wasser gekocht, sondern am Feuer gebraten mit Kopf, Schenkeln und inneren Teilen. Und ihr sollt nichts davon übrig lassen bis zum Morgen. Wenn aber etwas übrig bleibt bis zum Morgen, sollt ihr es mit Feuer verbrennen. So sollt ihr es aber essen um eure Lenden, sollt ihr gegürtet sein, eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es essen als die, die hinwegeilen. Es ist des Herrn Passa. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Am ersten Tag soll heilige Versammlung sein. Am 7. soll auch heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr dann tun. Nur was jeder zur Speise braucht, das allein dürft ihr euch zubereiten. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Am 14. Tag des ersten Monats am Abend sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum Abend des 21. Tages des Monats, sodass man 7 Tage lang keinen Sauerteig findet in euren Häusern. Denn wer gesäuertes Brot isst, der soll ausgerottet werden aus der Gemeinde Israel, auch ein Fremdling oder Einheimischer des Landes, keinerlei gesäuertes Brot, wo immer ihr wohnt. Und Mose berief alle Ältesten Israels und sprach zu ihnen: Lest Schafe aus und nehmt sie für euch nach euren Geschlechtern und schlachtet das Passa und nehmt ein bisschen Ysop und taucht es in das Blut in dem Becken und bestreicht damit die Oberschwelle und die beiden Pfosten. Und kein Mensch gehe zu seiner Haustür heraus bis zum Morgen, denn der Herr wird umhergehen und die Ägypter schlagen. Wenn er aber das Blut sehen wird an der Oberschwelle und an den beiden Pfosten, wird er an der Tür vorübergehen und den Verderber nicht in eure Häuser kommen lassen, um euch zu schlagen. So halte diese Ordnung für dich und deine Nachkommen ewiglich. Und wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er gesagt hat, so haltet diesen Brauch. Und wenn eure Kinder zu euch sagen werden, was habt ihr da für einen Brauch, sollt ihr sagen, es ist das Passa-Opfer des Herrn, der an den Israeliten vorüberging in Ägypten, als er die Ägypter schlug und unsere Häuser errettete. Da neigte sich das Volk und betete an. Und die Israeliten gingen hin und taten, wie der Herr es Mose und Aaron geboten hatte. Wir haben gerade dieses schöne Lied gesungen, Jesu Namen, die verklingen. Es ist immer schön, wie solche Lieder zu uns reden. Ja, lange her, wir waren jung damals, wahrscheinlich war es bei Ihnen auch schon, als das Lied zum ersten Mal bei uns gesungen wurde. Aber wir erinnern uns, dass ja das Lied gesungen wurde in einem norwegischen KZ, das die Deutschen dort eingerichtet haben, an jenem Abend, als, ich meine, es waren 7 oder 9 norwegische Christen in dieser Nacht erschossen wurden. Und die sangen dieses Lied, Jesu Name nie verklinget. Und da wird uns etwas bewusst von dieser grausamen Welt des Todes, in der wir leben. Und von der gewaltigen Hoffnung, die Christen haben. Sie müssen es in der Biografie von Professor Hallesby noch einmal lesen. Es ist eine ganz ergreifende Geschichte, wie dieses Lied dort im KZ erklungen ist. Und dieser furchtbaren Bluttat der deutschen SS damals. An unschuldigen norwegischen jungen Christen. Wir ahnen etwas von dem Geheimnis, das uns unser Herr den Durchblick gibt durch diese Welt des Todes. Jetzt muss ich Ihnen aber nochmal die schöne Stimmung verderben, weil vor ein paar Tagen der deutsche Talkmaster Jürgen Fliege, Theologe, ja so ein paar lästerliche Sprüche von sich gelassen hat, dass das eine Horrorvorstellung wäre, dass Blut Schuld sühnen könnte. Wer Blut sät, der wird Blut ernten. Und noch so ein paar Sachen hat er dazu gesagt. Man soll Abschied nehmen vom Sühnopfer, von der Vorstellung des Sühnopfers. In unserem Pfarrerblatt, das 25.000 evangelische Pastoren in Deutschland widerwillen geliefert bekommen, mit einer Zwangsmitgliedschaft in dieser berufsständischen Vertretung, war auch ein Artikel drin, dass das eine veraltete Vorstellung sei. Merkwürdige Vorstellung, dass etwas veraltet, wo doch große Dinge, die alt sind, auch für uns heute noch eine Bedeutung haben könnte. Kein Mensch würde die Liebe als veraltet darstellen, nur weil es schon vor 3 Jahrtausenden Liebe gab. Also, aber es ist eine merkwürdige Vorstellung und dieser Generalangriff auf die Sühne des Blutes ist nicht erst von Jürgen Fliege erfunden worden. Dazu ist er wirklich noch gar nicht klug genug. Es war Rudolf Bultmann, der schon gesagt hat, die Vorstellung, dass ein sündloser Mensch, wenn es so etwas überhaupt geben sollte, hat damals Rudolf Bultmann in Alpersbach, ganz in der Nähe, formuliert in der Vorstellung der Entmythologisierung, dass der für die Schuld sterben könnte, sei für unsere Zeit nicht mehr haltbar. Nun war das für noch nie eine Zeit haltbar. Der Apostel Paulus hat es im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, so schön gesagt. Sie haben die Bibel dabei, schlagen wir es auch gleich auf. 1. Korinther 1, Vers 18. Da kann sich jeder selber ausrechnen, zu welcher Gruppe er gehört. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, ein Blödsinn, denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. 1. Korinther 1, Vers 18. Ich hatte gerade einen Vortrag in Markgröningen. Und da hat der Liederkranz gesungen, sicher ganz weltliche Leute, großer Gott, wir loben dich, wo es da auf einmal so mächtig klang, hat mich ganz gepackt, lass uns nicht verloren sein. Und das entscheidet sich am Kreuz, am Verständnis zum Kreuz. dass selbst so Leute, die sicher mit dem Glauben nicht viel Mut haben, dass so eindrücklich und die Männer mit ihrem schwarzen Anzug dort so in der alten Kirche von Mark Gröning gesungen haben, wie beeindruckt. Lass uns nicht verlogen sein. Und das hängt daran, ob wir merken, dass das Wort vom Kreuz uns eine Kraft ist, die uns freispricht. Und deshalb für die Römer, für die Hellenisten, für die Griechen zur Zeit des Apostel Paulus, was genauso eine unerträgliche Vorstellung. Warum soll das Blut uns überhaupt etwas helfen können in unseren Problemen? Die Römer haben Religion überhaupt nur als eine Sache der Angsthasen bezeichnet und die Römer waren keine feigen Kerle, also wollten sie von der Religion gar nichts zu tun haben. Und das Kreuz zu verstehen und das Blut, das Schuld sühnt, wo man doch die Schuld gar nicht ernst nahm. Die Römer haben ja die Leute gekreuzigt, ohne sich über die Brutalität ihres Vorgehens überhaupt ein Gewissen zu machen. Schuld leugnet ja der Mensch. Da will keiner drauf angesprochen sein. Ich bin recht, ich tue recht. Wir brauchen heute in unserer materialistischen Zeit, brauchen wir heute höchstens Geld. Wir brauchen Gesundheit, wir brauchen Lösung unserer sozialen Sicherheit, wir haben Arbeitsprobleme, Wirtschaftsprobleme, aber der moderne Mensch schiebt das so weg, wie es der römische Mensch zu seiner Zeit weggeschoben hat. Und nun ist wunderbar, dass wir nach der Passionszeit noch einmal über diese Einsetzung des Passamals darüber nachdenken können, was das für ein merkwürdiges Geheimnis ist, das Lamm für uns geschlachtet. Dann sind wir alle zu weit weg von der Landwirtschaft, um uns das richtig bildlich vorzustellen. Ich kann mir denken, dass die Kinder, die ja auch beim Passamal teilnahmen, das immer als eine sehr erschütternde Sache gewertet haben. Es gibt für Kinder nichts Zärtlicheres, was sie abends beim Einschlafen in den Arm nehmen wollen, als ein Lämmlein. Und wir haben im Auto immer halten müssen mit unseren Töchtern, wenn irgendwo eine Schafherde war. Dann waren sie ganz aufgeregt, wenn sie kleine Lämmlein dabei waren. Und nun liegt dieses Lämmlein auf der Platte auf der Mitte des Tisches. Da kann man eigentlich kaum davon essen. Dieses wirklich unschuldige Lämmlein hat sterben müssen. Ist ja ganz toll, wenn heute so ein Talkmaster im Fernsehen sagt, das bräuchte ich nicht. Es kommt mir immer so vor, wie wenn am Mont Blanc irgendwelche übermütigen Urlauber mit ihren Sommersandalen ausgestiegen sind und über einen Gletscher wollten und plötzlich an einem Abhang stehen und die Bergwacht kann sie nur mit Lebensgefahr befreien. Einer der Retter wäre fast abgestürzt und dann sagen die Touristen, hoppige Bunsch, wäre es nicht nötig gewesen, dass ihr euch solche Mühe macht. Weil sie gar nicht geahnt haben, in welch einer tödlichen Gefahr sie saßen. Und deshalb müssen wir uns immer noch mal bewusst machen, dass wir Menschen uns völlig falsche Vorstellungen machen über unsere Lage. Nicht bloß unsere Sünden sind Ursache der Verdammnis, und wir kennen viele Übertretungen, sondern wenn einer nie einmal auch nur eine Sünde getan hätte, so hätte er dennoch vor Gott nicht bestehen können. Weil wir Menschen verlorene Leute sind, die nicht zu Gott vordringen können. Wir haben ganz falsche Vorstellungen, was Frömmigkeit bedeutet. Wir sind von Gott Ausgestoßene, gehören einem Geschlecht an, das vor dem Angesicht Gottes nicht erscheinen kann. Und da hat Gott schon bei den Israeliten das deutlich gemacht, beim Auszug aus Ägypten. Das ist zunächst mal ganz wichtig, die große Not der Sklaverei. Sie sind in Ketten gebundene Leute in Ägypten gewesen. 430 Jahre. 430 Jahre in Ägypten. Später haben die Israeliten in der Wüste auch immer wieder sich zurückgesehen. Das war eigentlich gar nicht so schlecht, als sie Mangel hatten in der Wüste. Haben zum Beispiel einzelne Dinge, die sie in Ägypten hatten, noch gerühmt. Da hatten wir Knoblauch zu essen und da gab es noch wenigstens Speise zu trinken. Und hier in der Wüste gibt es gar nichts mehr. Der Mensch kann sich an diese trostlose Knechtschaft von Ägypten gewöhnen. Denn Ägypten hatte auch, wie ich Ihnen heute Mittag schon erzählte, auch seine Religion. Ägypten hatte auch seine Kultur. Und Ägypten ist immer wieder ein Ausdruck auch für die Welt, in der wir leben. Und es haben immer wieder die Ausleger mit Recht daran erinnert, dass diese ganze Geschichte des Auszugs des Volkes Israels durch die Wüste aus Ägypten natürlich ein Bild ist, so wird es ja schon im Neuen Testament erklärt, ein Bild ist für unseren Weg, den wir gehen als Gemeinde, wo wir uns lösen müssen aus den Bindungen dieser Welt als Gottesvolk auf dem Weg zur ewigen Heimat. Und es ist ganz schwer, sich aus diesen Bindungen der Welt zu lösen und unter das große Gesetz und die Ordnung von Jesus zu stellen, ihm nachzufolgen und ihn in die Mitte unseres Lebens zu setzen. Die Israeliten konnten sich gar nicht befreien aus Ägypten. Es war völlig unmöglich. In eigener Kraft war es nicht möglich. Wenn nicht Gott für sie gestritten hätte, wenn Gott nicht den Pharao hätte so dahingegeben, dass er verhärtet war in sein Herz. Jetzt haben wir die Plagen gar nicht behandelt. Die Plagen sind ja das Zorngericht Gottes über dieser Welt. Ist Ihnen bewusst, dass das größte Problem unserer Welt, unserer schönen Welt, Frühlingswelt, in der wir leben, ist, dass der Zorn Gottes, das große Zorngericht über der Welt liegt. Es ist ein Wunder, wo wir unter der Gnade Gottes stehen und nichts von dem Zorngericht Gottes abkriegen. Wir sind bedroht vom Zorn Gottes. Lesen Sie Römer 1, Gott hat diese Welt dahingegeben, in ihre ganzen Verirrungen, in ihre Gedanken. Sie haben das Bild Gottes verfälscht, sie können nicht heraus. Und das ist ein Wunder, wenn Gott seine Gemeinde erhält in dieser schwierigen, letzten, bösen Zeiten seiner Gemeinde, seine Gemeinde sammelt, zusammenführt, aus der Welt ruft in seine Nachfolge und die Gemeinde unterscheidet sich ganz wesentlich von diesem verderbten Geschlecht, in dem wir leben. Und hoffentlich unterscheidet sie unser Leben total von den Grundgesetzen dieser Welt, weil es ein großer Gegensatz ist. Und da hat Gott diese Israeliten herausgerufen durch eine starke Hand. Und der Pharao muss die Israeliten schließlich ziehen lassen. Geht, er bittet sie noch, er treibt sie aus, er geht weg. Es dauert nicht lang, dann jagt er ihnen doch wieder nach und will diese Fronarbeiter wieder haben. Aber wir müssen wissen, dass das ganz entscheidend ist. Und an dieser Stelle ordnet Gott an und sagt, überall sollen die Israeliten, bevor sie ausziehen, dieses Ritual des Schlachtens des Lämmleins machen in der Hausgemeinschaft und alle zur gleichen Stunde verbunden durch all die Häuser hindurch, dass sie das tun. Wenn Sie mal aufschlagen, 2. Thessalonicher 2, 2. Thessalonicher 2, 1, die Verse 11 und 12. Das ist ein Stück des Gerichts Gottes, dass Gott die Macht der Verführung schenkt, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glauben, sondern Lust hatten und ungerecht sind. Das vollzieht sich an den Ägyptern. Gott hat nicht von vornherein die Ägypter vom Heil ausgeschlossen. Es ist ja wunderbar, wie schon im Alten Bund überall das groß kommt, wie Gott die Völkerwelt von den Inseln und von den fernsten Ländern sucht in seiner Liebe und dass überall von der Herrlichkeit Gottes gepredigt werden soll. Aber das Schreckliche beim Pharao war, dass es einen Moment gibt, wo Gott die Menschen abgleiten lässt in die Lüge und sie können die Wahrheit nicht mehr erkennen. Wir können nur beten, Herr, lass das nicht geschehen bei mir. Lass mich nicht hinunterfallen, auch trotz meines Ungehorsams, trotz meiner Gleichgültigkeit, sondern ich will doch den Sohn Gottes erkennen, den rettenden Sohn Gottes, der das Lamm ist für mich geschlachtet. Wenn Sie mal weiter aufschlagen, Hebräer 9, Vers Vers 27. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Das Große geschieht in dieser Nacht des Sterbens in Israel, in Ägypten, wo die Erstgeburt stirbt. Und da setzt Gott dieses Lämmlein ein. Ja, warum hat Gott es getan? Um uns daran zu erinnern, dass das eine große Tat Gottes war, weil wir uns nicht lösen können aus dieser Verfallenheit vom Tod. Und für die Israeliten geht es in dieser Nacht nicht um den Tod, sondern um die Befreiung. Und das ist das Wunderbare, was wir heute bis hin zum Abendmahl oder Brotbrechen oder wie Sie nun sagen, predigen und erkennen. Christus für uns gestorben. Er hat all die Not erlitten, nicht bloß meine Schuld, sondern durch die Tiefen des Todes gegangen, des Gerichts und des Gotteszorns, dieser unheimlichen Abgründe der Hölle, und hat mir eine Erlösung geschaffen, und ich darf sie nehmen wie das Volk Israel, und ich darf in diese Spur hineintreten, die Gott schon gestiftet hat. Eine wunderbare Sache, die hier für uns da ist. Das, was die Ägypter damals gelebt haben, ist ja immer wieder durch die ganzen Zeiten hindurch der Menschengott. Dass der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt. Und das hat ja heute bei uns im 21. Jahrhundert wieder eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben das nicht nur bei Stalin und bei Hitler gehabt, sondern heute, wo jeder einzelne Mensch sich als Geber des Gesetzes ausgibt, der kann über sein Leben bestimmen, er kann sagen, was gültig ist und was man meint. Und da ist ein Gottesvolk, das die Befreiung aus dieser Welt annimmt, in der großen Hoffnung und Zuversicht. Das Passa war ein großes Jubelfest der Todesüberwindung. Wir wollen es uns auch immer wieder bewusst machen, wer von uns als Nächster abgerufen wird. Eine herrlichere Beförderung können Sie sich nicht vorstellen, als heimzugehen zum Herrn. Ich sage immer nur, für die Angehörigen ist es schwierig. Aber Sie haben hoffentlich Ihr Haus bestellt und sagen, wenn der Herr heute Nacht mich heimholt, wäre er toll. Und ich darf in den großen Thron, vor den Thron Gottes stehen und in die Schar derer, die den Herrn preisen und anbeten. Und ich habe gar kein Bedürfnis, dass mich einer nochmal auferweckt und das Wunder der Toten aufwecken macht und nochmal in diese böse Welt zurückholt, sondern lass die Toten ruhig beim Herrn sein, wo sie eine herrliche Bewahrung und im Frieden leben. Die Befreiung von diesen Sklavenketten dieser Welt, und kein einziger kann sich befreien von den Bindungen, auch den sündigen Bindungen dieses Lebens und dieser Welt, wo wir als Menschen schon hineingeboren werden. Es ist ja gar nicht bloß eine Entscheidung, Sünde zu tun, als dass ein noch ganz anderes Opferlamm für uns sein Leben gelassen hat. Jesus, das wahre Gotteslamm. Ich weiß auch, wie ich als Kind und junger Mann oft mich gestoßen habe, Lieder, wenn das kam, o Gotteslamm, ich komm und so. Das ist ein herrliches Wort. Der Teufel kann uns alles vermiesen, dass uns gar nichts mehr gefällt. Die herrlichste Speise im Restaurant schmeckt Ihnen nicht mehr, wenn Ihr Tischnachbar sagt, da hat vielleicht der Koch hineingespuckt, sonst esse ich es nicht mehr. Sie können es mit einfachen Bemerkungen kaputt machen, wenn irgendein später da anfängt, über das Lamm Gottes seine Witze macht, und dann ist uns das vermies für ein Leben lang. Und das ist so schlimm, sondern das ist die herrlichste Aussage, dass er das Lamm für uns geworden ist, in dieses Passalamm, und das ist nur verständlich aus dem biblischen Bezug, weil anders ich die Ketten nicht zerbrechen kann. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, zum Blut. Wir wollen nicht mehr länger uns mit den Spöttern aufhalten, die das macht, die das also loswerden. Interessant war, der Hausvater nimmt den Büschel Hyssop und streicht das Blut an die Zargen, an den Rahmen der Türpfosten. Und das ist ein Zeichen, es ist ganz wunderbar, was da steht. Wenn der Herr als der Richtende und der Würgengel durch die Straßen zieht, dann ist dieses Haus bewahrt, weil der Herr es sieht. Der Herr sieht, dieses Haus hat das Blut hingezeichnet. Jetzt ist mir es ganz wichtig zu sagen, weil es heute so eine große Rolle spielt, ganz viele sagen, ich fühle nichts. Es ist überhaupt nie die Rede, was die Leute fühlen beim Passa. Wir haben eine ganz falsche Richtung eingeschlagen, wenn wir sehen wollen, was ich fühle. Die Israeliten fühlten auch nicht. Entscheidend ist, ob der Herr sieht und sagt, da ist Blut. Das Blut zeichnet unsere Tür, das hält der Glaub dem Tod für. Das ist in einem schönen Lied von Martin Luther, ich glaube, Christ lag in Todesbanden. Ganz wunderbar vom Johann Sebastian Bach dann in der Kantatentext vertont. Das Blut zeichnet unsere Tür, das hält der Glaub dem Tode für. Der, wo das Blut Jesu für sein Leben angenommen hat, der den Opfertod Jesu angenommen hat, Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen, der hat die Gotteskraft, dass er brechen kann mit der Sünde, dass er ein neues Leben beginnen kann, heraustreten kann aus der Knechtschaft. Und es ist gar nicht wichtig, was er dabei fühlt. Nochmal, er sieht das. Charles Haddon Spurgeon hat das ja immer originell ausgedrückt und er hat gesagt, jetzt stellt euch mal ihr Leben, unsere Londoner Straßen vor, wie viele Hinterhäuser gibt es. Und da irgendwo im dritten Stock im Hinterhaus, da wohnen Leute und der Herr weiß, wo das Blut die Tür zeichnet. Selbst wenn sie Leute nicht fühlen, hat schon Spurgeon gesagt, haltet euch nicht dem Gefühl auf, sondern wichtig ist, dass ihr den Schritt einmal gemacht habt und sagt, Jesus, du bist für mich gestorben. Ich möchte zu deiner Kreuzgemeinde gehören. Und das ist der entscheidende Schritt. Da bin ich ein Kind Gottes geworden. Wer an, wie heißt das, Johannes 3, schlagen wir nochmal auf, Johannes 3, 36, dieses schöne, entscheidende Wort. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Und das ist ein Vertrauen, das ich dem Herrn hingebe. Und ich brauche jetzt auch nicht grübeln, was ist, wenn ich in Anfechtungen falle, sondern ich habe diesen Schritt vollzogen. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ich bin bewahrt in ihm. Das Blut hat Gott als ein Sühneopfer akzeptiert, so wie er das Blut seines Sohnes genommen hat, um diese Erlösung für mich zu schaffen. Aber das ist entscheidend wichtig, dass ich sagen kann, ja, Jesus, du bist für meine Schuld am Kreuz gestorben. Ich will jetzt gar nicht mehr die ganze herrliche Passionsgeschichte noch einmal wie ihn durchgehen, wie das Jesus als den Sterbenden noch bewegt hat, als die Spötter um das Kreuz herumstanden, Vater, vergib ihnen. Er kann vollgültige Erlösung zusprechen. Es ist ja bei uns so leichtfertig immer wieder gesagt, Gott könnte das auch ohne Blut. Nein, das Erschütternde ist, dass ja bei uns Schuld bleibt. Sehen Sie mal, wie auch die Schuld unseres deutschen Volkes bleibt. Auch was geschehen ist, etwa an Juden und die Schuld, mit der Schuld müssen wir leben. Das ist ja die Realität. Wenn sie etwas getan haben an Menschen, die verstorben sind, wie wollen sie denn Schuld wieder gut machen? Da hat ja Simon Wiesenthal mal ein Buch herausgegeben mit 50 Beiträgen berühmter Leute. Sonnenblumen hieß es. War so eine Geschichte von irgendwo in Polen, wo ein SS-Mann im Sterben lag und er wollte noch dringend einen Juden sprechen, der ihm Vergebung zuspricht. Denn er hat damals irgendwo in einem solchen Polizeieinsatz, haben sie ein Haus umstellt und da kam eine Frau mit einem Kind raus und er hat abgedrückt und die getötet. Es waren Juden, die sich dort versteckt hatten. Und den hat es im Sterben bewegt, er wollte Vergebung haben. Und all die 50 Leute, sind die großen Literaten gewesen und Nobelpreisträger und Politiker und so weiter, haben alle gesagt, es ist ein unanständiger Gedanke, dass Vergebung überhaupt möglich sei. Schmutzig ist das. Der Mann muss mit seiner Schuld leben und muss auch in Ewigkeit damit umgehen, wenn es was gibt. Es waren nur ganz wenige, die angedeutet haben, es gibt ja Christen, die vielleicht andere Gedanken haben, die haben es nur so ein bisschen am Rand skizziert. Da merkt man, was soll denn Vergebung sein in so einer Lage? Wie soll so eine Schuld je vergeben werden können? Und Gott hat Schuld gerichtet an dem Leib seines Sohnes. Und darum ist so wichtig, was auch denken an Christian Gregors Lied, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, Was soll ich denn überhaupt machen? Ich kann doch ohne dich überhaupt nichts machen. Oder sein Blut bedeckt meine Schuld. Sein Kreuz bedeutet meine Schuld, sein Blut macht hell mich und rein, so heißt es genau. Mein Wille gehört meinem Gott, ich traue auf Jesus allein. Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und dann wissen wir und erleben das, wie das Wunderbare geschieht, dass in diesem Kreuz und in dem Blut des Kreuzes tatsächlich diese Kraft liegt. Wir sind also friedliche Bürger geworden, wenn wir nur mit unseren Freunden von der Aktion Wegscheide reden, die Knackis, die Inhaftierten aufnehmen, ist ja ganz toll, oder die von Metanoia in Frankfurt, die Drogensüchtigen haben. Wenn überhaupt ein Mensch von Drogensucht frei wird, geschieht es nur unter dem Kreuz. Weil allein Jesus die Kraft hat, diese Ketten zu sprengen. Und wo ein Mensch das erkennt, ist da der Schlüssel drin. Und das geschieht eben in der Talkrunde bei Fliege nicht. Da kann man die Probleme der Welt ordnen, aber es gibt keine Befreiung und es gibt keine Lösung und keine Heilung. Und wo dieses Blut die Tür zeichnet, da sitzen Leute, die sind geborgen im Frieden und in Sicherheit. Jetzt nochmal, auch wenn die vielleicht sich nicht sicher fühlen, aber sie sind sicher. Das ist ja bei uns, dass wir, wenn wir im Krankenhaus vor der Operation sind, dass wir voller schwerer Gedanken sind und es alles ausmalen, was jetzt passiert. Aber wir sind geborgen, weil Jesus sein Wort gegeben hat und weil das Kreuz wirklich einen Tatbestand beschreibt, auf den ich mich verlassen kann, auch wenn meine Nerven verrückt spielen. Da will ich wissen, ich gehöre ihm und da habe ich meine Heilsgewissheit unter dem Kreuz von Jesus. Und darum ist das so wichtig, dieses Passa zu feiern. Das dritte, das Mahl der Gemeinschaft, ich wollte zuerst von der Knechtschaft reden, von dieser Gebundenheit, von den furchtbaren Ketten, aus denen uns Jesus befreit, dann von der Kraft des Blutes. Und es geht einfach vom Alten zum Neuen Bund sofort hinüber. Ach, das habe ich noch vergessen, sehe ich da gerade im Psalm 78, Vers 49. Da spricht, da kommt das, wir schlagen es mal auf, von der Glut des Zornes Gottes. Das ist in Psalm 78. Vers 49. Als er die Glut seines Zornes unter sie sandte, Grimm und Wut in Drangsal, eine Schar verderbenbringender Engel, als er seinem Zorn freien Lauf ließ und ihre Seele vor dem Tode nicht bewahrte und ihr Leben preisgab der Pest, als er alle Erstgeburt in Ägypten schlug, die Erstlinge ihrer Kraft in den Zelten nahm. Toll, wie es im Psalm hier noch einmal dann erzählt wird, da wo es Passa eingesetzt wurde. Diese Welt, in der wir leben, lebt ja in einer Hoffnung, als ob Frieden herstellbar sei. Das glauben alle. Wir leben alle in der Idiotie, als ob unsere Sparguthaben sicher sei, als ob wir unsere Zukunft planen können. Als der eiserne Vorhang fiel, hat niemand sich vorstellen können, dass das viel Schlimmere des Terrorismus auf einmal kommt. Und was da noch über unser Deutschland allein wegkommt, ahnt nicht. Wir wollen jetzt nicht die Dunkelheit machen, sondern es ist die Glut des Zornes Gottes über dieser Welt, wenn die antichristliche Herrschaft aufgebaut wird. Wir leben als Gemeinde sicher und brauchen keine Dramas, entweder was außen kommt. Sicher, weil das Blut Jesu unsere Tür zeichnet. Und der Herr für uns sorgt und seine Gemeinde auch durch die letzte Trübsal führt. Und es kann nichts geschehen und niemand kann uns aus der Hand des Herrn reißen. Und jetzt kommt das dritte, das Mahl der Gemeinschaft. Essen und Trinken spielen in der Bibel eine ganz große Rolle. Es ist auch hier schön, wie die Tischgemeinschaft ein Erlebnis ist. Und wenn wir Feiern haben, Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern, wie das Essen eine Rolle spielt, obwohl wir ja alle dann klagen, ich muss aufpassen. Ich habe das heute auch beim Kuchen schon erlebt, wie die einen sagten, das darf ich nicht essen, da ist zu viel von dem drin, was ich nicht brauchen kann. Das ist schon schade, wenn man nicht mehr herzhaft zubeißen kann. Also, aber das Essen und Trinken ist was ganz Schönes. Und um was geht es jetzt? Beim Abendmahl oder beim Brotbrechen, wie Sie sagen, es geht ja nicht bloß um das Essen dieses Brotes, sondern Jesus hat immer gleich die Brücke geschlagen, ich bin das Brot des Lebens. Johannesevangelium, Kapernaum, in der Synagoge, ich muss Jesus in mich aufnehmen. Jetzt wollen wir uns nicht über die verschiedenen missverständliches oder verständliches Abendmahls unterhalten oder des Brotbrechens. Da darf jeder seiner Meinung gewiss sein, sonst entscheidend wird in jedem Fall immer sein, dass es nie durch eine magische Speise geschehen kann. Das ist ganz klar, bei der Taufe auch nicht. Es kann gar nie sein, dass man irgendwie durch ein Berühren oder irgendwas dazu kommt, sondern immer durch den Glauben. Das war auch der Reformation, Martin Luther, ganz entscheidend wichtig. Darum war bei Luther wichtig, dass die Einsetzungsworte des Abendmahls zur Gemeinde gesprochen werden. Wer es glaubt, der hat Luther gesagt. Es kommt entscheidend darauf an, ob ich Christus aufnehme. Schade, dass in den Sakramentsverständnissen, wie wir es dann in verschiedenen Konfessionen haben, das wieder verwischt wird, auch bei manchen Nachfolgern von Martin Luther. Selbst die Katholiken haben ja umgestellt seit dem Konzil und sprechen die Einsetzungsworte des Abendmahls zur Gemeinde, während sie früher es immer zum Allerheiligsten gebracht haben. Jetzt steht er hinterm Altar und spricht das zur Gemeinde zu. Ganz wichtig. Aber das magische Verständnis ist da vielleicht noch drin. Sondern es geht einfach darum, du musst Christus aufnehmen. Christus möchte dein Teil werden. So wie das Lamm beim Passafeiern gegeben wurde. Jetzt machen wir mal einen kurzen Einschub und überlegen uns, wie feiern die Juden heute eigentlich das Passa. Sie feiern es ohne Lamm. Sie haben schon wenige Jahre nach dem Tod von Jesus kein Lamm mehr schlachten können, weil der Tempel zerstört war. Und die Juden feiern das Passa im Großen und Ganzen ganz ähnlich, wie wir Christen das Mahl feiern. Auf einer Israelreise hatten wir mal das Erlebnis, dass unser Busfahrer, ich habe immer gemerkt, der hört da immer Radio und so weiter, und dann haben wir gesagt, was denn los ist. Da sagt er, ja, es sei Krieg im Libanon. Das war die Zeit, wo die Israelis dann wieder eingerückt sind. Und die werden ja durch den Rundfunk, durch so Codeworte benachrichtigt, diese Miliz praktisch, dass alle wieder da sind. Und er müsste in dieser Nacht, wenn er uns ins Hotel gebracht hat, müsse er zu seiner Panzereinheit, und sie müssen in dieser Nacht noch ausrücken. Es war Gründonnerstag vor Ostern. Und wir haben gesagt, ja, das ist ja erschütternd, was wird denn da? Wir feiern noch miteinander Passa. Sag ich, was machen wir? Da fahren wir bloß vor Jerusalem auf den Busparkplatz. Das war so eine kleine Baustelle wie. Und der Guide ist vorher ausgestiegen und hat ein Baguettebrot gekauft und eine Flasche Wein und einen Pappbecher genommen. Und so haben wir Passa gefeiert, und zwar wie beim Abendmahl. Es war der Kelch und zwar das Brot gebrochen für uns. Vom Lamm gibt es nichts mehr. Die Juden machen es natürlich mit der Zeremonie viel schöner. Aber mir ist zum ersten Mal aufgegangen, wie das in dieser Nacht des Todes war, wie dieser unser sympathische Busfahrer ausgerückt ist, wo man nicht weiß, komme ich wieder heil zurück aus diesen Kriegen. Ich ziehe in eine Welt des Sterbens hinein, aber im Vertrauen, dass Gott mich birgt und mir Schutz gibt. Und das ist doch etwas Schönes, wenn wir auch das Mahl feiern in den schweren Krisen. Es ist bei uns leider so, dass wir auch bei Kranken, heute sagen, ach, wir wollen gar kein Krankenabendmahl feiern. Warum eigentlich nicht? Das ist ja nicht ein Todesmahl oder eine Totenweihe. Im Gegenteil, es ist der Zuspruch, du bist geborgen in der Gegenwart des Herrn. Während der Wirkengel durch die Straßen geht, befehle ich mich wieder in die Hand des Herrn und ich darf in seinem Frieden ruhen. Dazu gehört für die Israeliten natürlich, das lesen wir hier wieder, das Wegtun des Sauerteigs, des alten Sauerteigs. Bei den jüdischen Familien ist das ein großes Fest. Da geht der Hausvater mit den Kindern durchs ganze Haus durch. Und die Kinder, die machen das als großen Jux. Jeder hat einen Besen dabei. Das ist natürlich mehr Attrappe, was da gemacht wird. Und da wird das Chometz, dieser Sauerteig, wird ausgefegt und der wird außen im Feuer verbrannt. Der alte Dreck, das Haus wird gerichtet und der alte Sauerteig, das ist also das alte Brot. Sie machen das so gründlich, die fangen oben im Speicher an und gehen hinunter bis in den Keller. Aber ich sage ja, es ist mehr eine Zeremonie, weil es ja auch im Neuen Testament als Bild für uns gebraucht wurde. Jetzt schlagen wir es auf, 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8. Da geht es Unzucht in der Gemeinde. Und der Paulus sagt, es ist nicht gut, dass ihr dauernd so angebt über eure schnell wachsende Gemeinde und über euer tolles Gemeindeleben. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Wenn bloß irgendwo Unreinheit, Schmutz, Sünde ist, Hass, üble Nachrede, dann kann Gott die Gemeinde nicht segnen. Darum schafft den alten Sauerteig weg. Das ist jetzt die Sprache vom Passafeiern. Damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid, denn auch wir haben ein Passalam, das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Zum Passa gehört ganz stark, dass ich mich trenne von der Sünde meines Lebens. Also in meinem Leben hat das immer eine Rolle gespielt und ich war immer dankbar, in welcher Form wir auch das Mahl gefeiert haben, wenn auch das irgendwo zum Ausdruck kam. Heute sind es gerade die liberalen Kräfte in unserer evangelischen Kirche, zu der ich gehöre, die keine Sündenvergebung mehr im Abendmahl drin haben wollen. Aber es war schon etwas Großes, wenn ich an meine Großmutter noch denke, die musste man immer noch zum Abendmahl anmelden auf dem Dorf. Das war die Anmeldung nötig, damit der Pfarrer das Seelsorgegespräch führen könnte. Bist du bereit zum Abendmahl, den Herrn Jesus zu empfangen? Und wir sollten es uns wieder vornehmen, wenn ich Jesus so bewusst auch in mein Leben wieder aufnehmen will, ihn aufnehmen, ihn essen wie das Brot, dass ich sage, Herr, ich will mich lossagen von so vielem meines Lebens, was mich belastet und was Herrliches, die Zusage der Vergebung. Natürlich kann das alles in einer Form ganz zur Alltäglichkeit verschwimmen und dann ein Missbrauch werden. Das ist eine tragische Sache. Aber dass der Sauerteig, das Alte, das Böse aus meinem Leben wegkommt, deshalb auch die Bitterkräuter. Die Bitterkräuter erinnern daran, dass diese schmutzigen Dinge wegkommen sollen und erinnern an die Leidensgemeinschaft, die nötig ist. Auch an den schweren Kreuzesweg, den die Gemeinde durch die Wüste geht und dann in der Jesusgemeinschaft noch einmal. Besprengt an euren Herzen und gereinigt am Leib, so heißt es in Hebräer 10, das schlagen wir auch nochmal auf. Es gibt ja viele Bezüge dann im Neuen Testament. Hebräer 10, Vers 22. Lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen, los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. So gehört das mit zum Mahl. Und dann noch das Letzte, das Vierte, als die hinwegeilen, dann in der Aufbruchstimmung. Das war natürlich ganz klar schon, war das der Mantel geschürzt, der Gürtel festgebunden, dass sie hinausgehen können in diese dunkle Nacht des Todes und hinausziehen zur Freiheit. Den Stab in der Hand, aber es ist für uns ganz wichtig, das gehört mit dazu, wenn wir das Mahl feiern, dass wir uns erinnern, ich glaube, ich habe es nie vergessen, dass wir ganz stark daran erinnern, bis wir das Mahl neu feiern in der Herrlichkeit, in der Gegenwart unseres Herrn Jesus. Das gehört ganz fest dazu, denn wir sind gerade beim Abendmahl gerufen, beim neuen Passamahl, dass wir nicht hier in dieser Welt uns als Bürger friedlich einrichten, sondern dass wir uns lösen aus den gottlosen Bindungen dieser Welt und ganz Jesus zur Verfügung stellen für die kurze Zeit unseres Lebens und ihm dienen, wenn er uns braucht. Wir sind auferstanden mit Christus, darum lasst uns jetzt das ergreifen und das Alte ablegen. Und das ist wichtig. Der vernünftige Gottesdienst, den wir da bringen, dass wir uns nicht dieser Welt gleichstellen, sondern uns erneuern, so wie es in Römer 12, Vers 1 und 2 heißt, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, ganz zum Dienst, dass wir nachjagen, die Auferstehungskraft von Christus ergreifen. Das war der Sinn von diesem Passafeiern. Und für die Israeliten war es der Anfang ihrer Zeitrechnung, von diesem Auszug aus Ägypten zu rechnen. Und wir haben eine neue Zeitrechnung angefangen mit dem Opfertod, mit dem Kommen von Jesus in diese Welt. Wir zählen von Christus her unsere Jahre, weil das die entscheidende Sache ist, dass wir jetzt unser Leben neu begreifen. Aber diese Sehnsucht nach der Ewigkeit gehört dazu. Da gab es auch eine Zeit, Und das ist bei vielen Christen verbreitet, die haben immer Todesangst. Wir würden uns so arg nach dem Himmel sehen. Und die betonen immer wieder, wie stark man in dieser Welt auch Dienst tun müsse. Ich habe gar keine Angst, dass nur einer von ihnen nicht genügend dieser Welt verhaftet ist. Ich habe die Sorge, wir sind alle viel zu sehr der Welt verhaftet. Wir kennen alle genau, wie die Börsen stehen und was der Euro wert ist und was die Politik macht. Ihr Leben wird schon ganz frei, wenn Sie abends nicht mehr die Tagesschau angucken und deshalb eine schöne geistliche Besinnung haben. Wir haben uns durch die ganzen Fernsehsendungen unsere Abendandachten so still, unseren Ewigkeitsblick genommen. Aber dass wir eine Sehnsucht haben auf die neue Welt Gottes, ich sorge mich gar nicht, dass Sie, es sind ja auch viele Sprüche, wir sollen uns bewähren in dieser Welt und Politik und alles. Was soll ich denn der Politik machen? Es sind doch ganz wenig, die gewählt werden können. Wir nehmen doch unser Wahlrecht ernst. Aber wir stimmen doch das nicht um. Weder die Probleme in der örtlichen Kommunalverwaltung und allem. Sondern was ganz wichtig ist, dass wir eine Zukunftsbeziehung haben. Bereit sind, jeden Tag wie die klugen Jungfrauen, wenn der Bräutigam kommt, ihm entgegenzugehen. Und dass wir jeden Tag auf das Kommen unseres Herrn ausrichten und uns freuen, was er mit uns noch vorhat. Denn er hat tatsächlich die Bindungen zerbrochen. Mit dem Tod von Jesus ist es möglich geworden, das neue Leben zu ergreifen, ein neues Leben zu gestalten. Wir haben eine Botschaft in die Welt zu bringen, vom Leben zu reden, in einer Welt des Todes. Und ich war immer wieder ergriffen, wenn man das irgendwo noch so schweres Sterben war. Sie haben das oft erlebt, auch wo es Ihnen wirklich das Herz zerbrochen hat, wie dann das Evangelium von Jesus das gemacht hat. Weicht der Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Und da ist so gewaltig und in der Krankheitsnot und in den Sorgenlasten, ich habe einen Herrn, der mir heute schon diese gewisse Hoffnung gibt. Und das ist wunderbar. Und dann regen wir uns gar nicht mehr auf, dass ein paar dumme Leute noch ein paar Lästersprüche übers Blut Jesu machen. Wir freuen uns, dass das Blut unsere Tür zeichnet und dass der Herr das Blut sieht. Und wo er sieht, das ist einer, für den das Kreuz keine Torheit ist, sondern eine Gotteskraft, das genügt. Und dann sind wir gerettet. Dann sind wir geborgen und sicher in den Armen Jesu. Und beten. Herr, dir sei Dank, dass du dieses Opfer für uns gebracht hast und dass wir geborgen sein dürfen in dir. Wir haben so viel immer wieder bei dir abzulegen, auch von dem alten Sauerteig. Aber danke, dass du die Gotteskraft schenkst und bist zur Erneuerung, zur Veränderung. Und wir möchten dich bitten, dass du immer mehr in uns wirkst, dass auch unser Leben ein Segen werden kann. Wir wollen heute Abend auch danken für alle Liebe, die wir hier im Haus empfangen, für alles, was auch hier getan wird in der Fürsorge für uns. Segne alle, die hier tätig sind und erstatte ihnen auch, was sie geben an Opfern und Einsatz. Aber lass du diese Stätte erhalten bleiben, dass noch viele Menschen hier dir begegnen und durch dich gestärkt und ermutigt werden in dieser letzten bösen Zeit. Und wir wollen uns unter deinen Schutz geben an diesem Abend. Ob wir schlafen oder wachen, wenn wir wachen, wollen wir uns freuen, dass du da bist, mit deinem Frieden, mit deinem Segen, mit deiner Liebe. Und dass diese Nacht uns erquickt und erfrischt für einen neuen Tag unter deiner Gegenwart. Amen.